Podcast von Chilla Bolligen. Mein Name ist Judith Breaky. Letzte Woche hatte ich die Gelegenheit, mit der Ärztin Barbara Affolter über Palliative Care zu reden. Sie arbeitet als Palliative Care Oberärztin im Inselspital in Bern. Die Palliative Care findet immer parallel zur Betreuung der Hausärzte und Spezialisten statt. Sie ist also ein ergänzendes Angebot. Guten Morgen, Barbara. So schön hast du dir Zeit genommen, für da mit mir ein bisschen zu berichten über Palliative Care. Wir kennen uns, weil zwei von unseren Kindern zusammen in die Schule bzw. in den Kindergarten gehen. Und jetzt haben wir gerade sehr turbulente Zeiten hinter uns. Wie seid ihr wieder gestartet? Wie habt ihr die Umstellung erlebt vom Fernunterricht zum Schulalltag?
Ich glaube, für uns ist es eine gute Sache, dass das wieder gewechselt hat. Der Kind geht es, wie sagen, geht es ringer zu lernen, wenn da eine professionelle Fachperson vor dran steht, als wenn die Mutter Anweisungen gibt. Definitiv. Und ich denke auch, dass es ihnen sehr gut tut, wieder ein Gespendli zu sehen. Also der Kontakt gegen aussen, wo man schon sich sehr eingeschränkt hat jetzt, in der Zeit, wo sie keine Schule hatten, der hat, glaube ich, schon gefällt. Mhm. Von dem her bin ich sehr froh, dass das jetzt wieder ein bisschen gelockert hat mit diesen Massnahmen. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass das so bleibt.
Wow, das kann ich sehr nachvollziehen. Wie sie haben gestern auch schon gut abgemacht mit den Gespänchen. Und wie muss man sich das so den Alltag im Spital vorstellen, momentan?
Im Spital ist im Moment, ehrlich gesagt, nicht so viel anders, als es normalerweise ist. Ich glaube, das haben wir unter anderem auch daran zu verdanken, dass wir im Kanton Bern, ich glaube, ich kann ihm nicht anders sagen, als Glück hatten. Oder dass wir sehr wenig schwerkranke Corona-Patienten oder grundsätzlich jetzt gerade im Emmental ja sowieso sehr wenig Fälle hatten. Durch das haben wir eine Zeit sogar fast wie einen Unterbetrieb gehabt und eigentlich sehr wenig los, weil man ja alle Sachen, die man hätte planen gestrichen hat. Jetzt ist es wieder am Anlaufen, aber man merkt halt immer noch, dass wir noch nicht voll ausgelastet sind. Und auf der anderen Seite sind sicher die Massnahmen, die verstärkten Hygienemassnahmen und mit der Maskentragpflicht, die wir haben im Patientenkontakt. Das merkt man schon, dass das ein bisschen komplizierter ist geworden. Und was man halt vor allem dort merkt in den Gesprächen, ist, dass mit der Maske sich über etwas unterhalten viel anstrengender und schwieriger ist, als wenn man das ohne Maske kann. Weil man doch aus der Mimik relativ viele Sachen halt rausziehen kann. Aber unter dem Strich muss man sagen, auch jetzt, wenn man vergleicht eben mit der Situation in Norditalien oder sogar auch mit der Situation in Genf, im Welschland oder im Tessin, geht es uns gut.
Genau, ist es glimpflich ja. Abgelaufen alles.
Ja.
Du, und wie kann man sich denn so einen Tagesablauf im Spital vorstellen?
Ich arbeite ja auf der Palliativmedizin in der Insel. Mhm. Und wir haben wahrscheinlich wie der grösste Palliativdienst vom Kanton Bern. Und durch das ist der Tagesablauf, auch je nachdem, für was es mir eingeteilt ist, sehr unterschiedlich. Also wir haben eine Station, die funktioniert wie eine normale Station, wo man morgen bei den Patienten Visite macht, am Nachmittag Eintrittsgespräche hat, sonst Gespräche hat, andere Sachen organisieren halt. Dann haben wir als zweites Standbein einen Konsiliardienst, das heisst, ein Team von einer Pflegefachfrau und einer Ärztin oder einem Doktor geht Patienten besuchen im Rest des Inselspitals, außerhalb unserer Abteilung, wo die Kollegen uns halt anfragen und unsere Meinung, dass wir häufig kommen, auch Gespräche machen, um zu überlegen, wie man weiter will, wie man Symptome besser lindern kann, etc. Und das dritte Standbein ist unser Ambi, wo wir Sprechstunden haben, wo Patienten, die meistens eine Krebserkrankung haben, im Moment sind es wirklich vor allem Patienten mit Krebserkrankung. Ich hoffe, dass sich das mit der Zeit noch ändert. Aber wo wir eben die Patienten sehen und eine Stunde mit ihnen reden und schauen, wie es ihnen geht und schauen, wie es weitergehen könnte und sie dann wieder heimgehen. Das sind so die drei Sachen, die wir neben halt dem ganzen Administrativen und Projektarbeiten und auch ein bisschen Forschung noch machen.
Mhm. Oh, spannend. Ich weiss, du hast zuerst, glaub, ein anderes Spezialgebiet einschlagen und dann bist du umgestiegen auf Palliative Care. Warum hast du dich für diesen Fachbereich entschieden?
Also ich war mehrere Jahre Oberärztin auf der Intensivstation des Inselspitals vorher und habe das gerne gemacht. Es ist ein spannendes Fachgebiet, habe aber gemerkt, dass wir dort bei all diesen trotzdem auch sehr schwer kranken Patienten häufig Gespräche zu kurz kommen. Also der Kontakt zu den Patienten ist sowieso schwierig, aber auch für die Angehörigen hat man halt häufig sehr wenig Zeit, um sie in diesen schwierigen Situationen zu begleiten. Und ich habe dann ein Kinderspital auf die Intensivstation gewechselt, wo es noch mehr Patienten hatte, wo es halt darum ging, wie es jetzt weitergeht. Und die Einstellung von diesen Beschwerden ist immer mehr in den Vordergrund gerückt, insbesondere auch, weil wir viel auf den Notfall noch runtergehen. Mit den Patienten besprechen, was sie wollen und was sie auch nicht wollen, natürlich. Und dort ist dann so die Idee gekommen, dass ich eigentlich gerne mich noch weiterbilden in Palliative Care, weil ich das Gefühl hatte, ich mache das zwar jeden Tag, aber ich habe es eigentlich nicht gelernt. Und durch die Weiterbildung, die ich angefangen habe, bin ich mit dem Leiter der Palliativstation an der Insel in Kontakt gekommen und dann eigentlich so reingerutscht. Also der Plan war eigentlich am Anfang anders gewesen. Der Plan war, ich bleibe auf der Intensivstation und mache die Zusatzweiterbildung. Und dann habe ich dann realisiert, dass erstens mal die Chance zum Wechseln nicht wiederkommt, weil eben nicht so wahnsinnig viele Stellen es gibt im Kanton Bern und auch sonst im Umkreis nicht. Und ich habe gemerkt, dass es mir zu wenig Fleisch am Knochen hat. Wenn ich das einfach in der Theorie lehre und er aber in der Praxis nicht in dem Sinn wie ein Vorbild habe und jeden Tag auch ein bisschen abschauen und fragen kann, dass mir dort noch nicht dort ein wesentlicher Teil fehlt. Und darum bin ich dann schlussendlich auf die Palliativcare vor Insel gewechselt.
Und wer braucht denn eigentlich Palliativcare?
Das ist eine gute Frage und ich denke, es ist eine Frage, die man auf verschiedene Seiten beantworten kann. Der philosophisch, wenn man sie philosophisch beantworten will, dann müsste man wahrscheinlich sagen, jeder und jede von uns. Weil wenn wir ja etwas wissen im Leben, ist, dass wir irgendwann werden sterben. Und zum Denken oder in meinen Augen in Würde sterben, braucht es jemanden, der gut schaut, jemanden, der uns als Mensch, als ganzheitlich anschaut. Und in dem Sinn denke ich, brauchen wir alle Palliative Care. Der Zeitpunkt, wenn wir das brauchen, wird sehr verschieden angeschaut. Es gibt Checklisten, wo man schauen kann, wenn es wirklich relativ dringend wäre, Palliative Care zu brauchen. Ich denke, wir brauchen es eigentlich eher früher als später. Mhm. Also im Moment, so wie ich auch unseren Alltag erlebe, ist es so, dass Patienten eher zu spät zu uns zugewiesen werden, denn wenn schon ein paar Sachen passiert sind, wo man denkt, ui, da hätten wir vielleicht auch noch ein bisschen helfen können, dass das ein bisschen anders gelaufen wäre. Und grundsätzlich sind es alle Patienten, die eine chronische Krankheit haben. Und das ist mir ganz wichtig, dass dort gehört nicht nur Krebs dazu, sondern dort gehören auch zum Beispiel schwere Lungenerkrankungen dazu, es gehören schwere Herzerkrankungen dazu, wo man weiss, dass sie sich tendenziell immer weiter werden verschlechtern. Es können auch Krankheiten wie eine Niere, die nicht mehr arbeitet, oder eine Leber, die langsam nicht mehr dazugehören. Und ich denke, ab dem Punkt und lieber noch etwas vorher, wenn man merkt, dass man entweder langsam Beschwerden bekommt von dieser Krankheit, die man mit, sage ich jetzt mal, normalen Medikamenten nicht gut einstellen kann, oder wenn man langsam merkt, dass es darum geht, sich ein bisschen zu überlegen, was eigentlich die eigenen Wünsche sind, wie das man gerne mit der Therapie weiterfahren will. Oder auch ganz wichtig, wenn es halt daheim langsam so ein bisschen von anstellen und man sich ein bisschen überlegen muss, wo man dann zusätzliche Unterstützung könnte haben, dann fände ich eigentlich gut, wenn Patientinnen und Patienten Kontakt hätten mit jemandem, der mit einem Palliative Care Ansatz arbeitet. Das muss dann nicht immer so spezialisiert sein, wie das jetzt bei uns in der Insel ist. Sehr, sehr viele Pflege Fachleute, sei es Hausärzte, sei es Krankenschwestern, Krankenpfleger auf Anführungszeichen Normalstationen, sei es auch andere Spezialisten, arbeiten mit Palliative Care. Dem sagt man einfach allgemeine Palliative Care. Und wir sind schon, finde ich, nur nötig, denn wenn es komplexere Situationen sind, wenn es instabile Situationen sind. Mhm. Aber so ein Palliative Care Ansatz, finde ich, eigentlich ist grundsätzlich bei sehr, sehr vielen Patienten früher oder später sinnvoll.
Mhm. Und scheint das Leben ja die Leute auch länger, oder? Wenn sie mit Palliative Care betreut werden.
Es gibt so eine Studie, oder mehrere Studien von 2010, wo man geschaut hat, wie das eigentlich ist, wenn man Krebspatienten schon, und das ist in den Staaten an Orten sehr üblich, dass man schon sehr früh bei einer Krebsdiagnose einfach jemanden von der Palliative Care dazuholt. Und dort hat es tatsächlich eine relativ grosse Studie gegeben, die gezeigt hat, dass die Patienten, die Palliative Care dazu hatten, dass die weniger Chemotherapie haben bekommen. Und das klingt wie ein Widerspruch, aber tatsächlich länger gelebt haben. Ja. Ich muss sagen, es ist nicht das Ziel gewesen, von dieser Studie das herauszufinden, sondern es ist mehr dort darum gegangen, zu schauen, was man davon profitiert in anderen Aspekten. Und gleich ist das etwas, was einem eigentlich eher erstaunt, dass dann die Patienten plötzlich länger leben.
Ja.
Aber es ist tatsächlich so, dass ich denke, also unser Ziel ist nicht, dass Patienten früher zum Sterben zu bringen. Das ist gar nicht die Idee.
Sondern einfach friedlicher dürfen sterben, wenn schon.
Oder? Ja, und auch selbstbestimmt.
Genau.
Also, dass man halt mit den Patienten, ich glaube, das ist unser Hauptanliegen, man schaut mit den Patientinnen und Patienten, was ist eigentlich euer Ziel und was ist für euch Lebensqualität. Und unser Fokus ist ganz sicher klar auf der Lebensqualität, weil unsere Einstellung ist, ja, was nützt uns, wenn wir das Leben um x Wochen oder Monate verlängern, wenn man keine Lebensqualität mehr hat und nur noch daheim im Bett liegt.
Genau.
Wir probieren die Lebensqualität zu optimieren und wenn natürlich dann noch mehr Tage oder Wochen oder Monate dazukommen, umso schöner. Aber es ist einfach der Fokus, der dort, glaube ich, ein bisschen anders ist als bei anderen Disziplinen.
Und wie reagieren die Leute, wenn du vorbeikommst?
Leider ist es, glaube ich, in der Mehrheit immer noch so, dass man primär mal Angst hat vor Palliative Care, vor dem Begriff. Weil eben sehr viele Leute Palliative Care mit Lebensende verbinden und Betreuung am Lebensende und sie dann das Gefühl haben, wenn man von Palliative Care anfängt zu reden, dann geht es darum, dass mein Leben zu Ende geht. Das ist sicher ein Teil von unserer Arbeit, dass wir schauen, dass in komplizierten Situationen man Patienten am Lebensende gut betreuen kann, dass sie auch dort keine Beschwerden haben. Aber ich denke, das, was wirklich mindestens so wichtig ist die Betreuung vorher, dass man eben schaut, zusammen herauszufinden, wie kann man möglichst gut unterstützen, wie kann man möglichst eine Therapie so gestalten, dass es auch den eigenen Wünschen entspricht und wie kann man möglichst machen, dass man keine Beschwerden hat. Wir machen manchmal ziemlich verrückte Sachen mit unseren Patienten, wo andere Spezialisten finden, ja, das ist doch jetzt übertrieben bei dieser Lebenserwartung, die es noch gibt. Aber wenn wir das Gefühl haben, dass eine Operation für die Lebensqualität wichtig ist, dann sind wir eigentlich regelmässig dafür, dass man Operationen noch macht, auch bis relativ kurz vor dem Lebensende. Es geht wirklich einfach darum, das Ziel der Lebensqualität zu erreichen und die Massnahmen, die wir dazu brauchen, sind uns dann ziemlich zweitrangig. Das heisst, Palliative Care hat nichts mit weniger Leistung vom Gesundheitswesen bekommen zu tun, sondern hat wirklich vor allem damit zu tun, zu überlegen, was ist im Moment sinnvoll, was bringt die Lebensqualität, was ist der Wunsch der Patientinnen und Patienten, wie passen wir das zusammen und wie gehen wir zusammen weiter.
Also ist eben Palliativmedizin nicht immer ein Verzicht von Therapie, oder?
Genau. Nein.
Du hast es vorher auch schon angetönt, aber ich werde gleich noch mal nachfragen, wann genau ist eigentlich der richtige Zeitpunkt oder der richtige Moment für mit Palliative Care anzufangen? Oder einzusetzen?
Also mal ein Termin bei jemandem, der jetzt spezialisiert ist in Palliative Care, glaube ich, ist wirklich dann, wenn man merkt, oh, jetzt habe ich Beschwerden, die mich durch den Tag immer wie mehr für anfangen einschränken. Das kann Atemnot sein, das können Schmerzen sein, die mit einfachen Massnahmen nicht in den Griff zu bekommen sind. Das können aber auch Ängste sein, die plötzlich Überhang nehmen und man einfach nicht mehr daraus rauskommt. Dann ist sicher so, dass es gut ist, wenn man merkt, oh, jetzt könnten die Entscheidungen kommen bezüglich einem weiteren Vorgaben, die nicht mehr so einfach zu fällen sind, wo man vielleicht mit jemandem diskutieren muss. Ja, mache ich jetzt die nächste Tumortherapie noch oder mache ich sie nicht? Ist das das, was ich will? Hilft mir das eben, die Lebensqualität zu erreichen oder vielleicht nicht? Das sind Entscheidungen, die teilweise sehr, sehr schwierig zum Abwägen sind, wo wir einfach, glaube schon mit der Erfahrung, die wir haben, können beraten können, weil wir ein bisschen sehen, halt auch, was wie der Preis könnte sein, den man zahlt und gleichzeitig aber auch das, was man erreichen kann. Und auch dann, wenn man merkt, oh, jetzt könnte es so sein, dass langsam daheim einfach nur im Setting, wo wir jetzt haben, sagen wir, wir leben mit dem Partner oder der Partnerin daheim und man merkt, jetzt stellt es langsam ein bisschen an, und wir beide nicht mehr so gut mögen. Ich glaube, das wäre auch ein guter Moment. Mhm. Einfach, dass man ein bisschen vorausdenken und ein bisschen überlegen kann, ja, was wären dort Schritte. Und häufig geht es einfach mal darum, über Möglichkeiten zu reden. Mhm. Und noch nicht konkret jetzt etwas anzufassen, sondern zu überlegen, wo könnten wir dann Unterstützung holen, wenn es nötig wäre. Mhm. Weil das, was mich immer sehr traurig macht, ist, wenn Patienten und Patientinnen kommen, schon ziemlich erschöpft vor einer Zeit, die hinter ihnen gelegen ist. Und dann diskutiert man, was es für Möglichkeiten gibt und zeigt es ein bisschen auf. Und die Reaktion ist dann, ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch schon lange die oder den können fragen oder der hätte schon lange das oder jenes können machen.
Genau.
Das ist das, was wir eigentlich vermeiden wollen. Mhm. Und ob man es dann in Anspruch nimmt oder nicht, ist dann jedem und jeder selber überlassen. Also dort tun wir uns nicht reinmischen.
Mhm. Werden denn jetzt aufgrund der Corona-Krise mehr Leute palliativ betreut?
Von unserer Seite her, vom Spital aus, ist das gleich geblieben. Beziehungsweise auch in der Zeit, in der wir weniger Leute im Spital hatten, sind halt dann auch weniger Leute palliativ betreut worden. Wir haben ein paar Patienten gesehen, die mit dem Coronavirus erkrankt waren. Aber das war wirklich im normalen Umfang. Was ich gehört habe von einem Kollegen, der im Seeland tätig ist, dass er tatsächlich mehr gerufen wurde zu Patienten, die daheim waren. Mhm. Weil offenbar, durch das, dass man in den Spitälern ja die Besuchsbeschränkungen hatte,
ja,
das Anliegen grösser war, dass die Leute daheim bleiben können.
Ja, ja.
Und durch das ist er mehr zum Zug gekommen. Also durch das hat man halt nachher eher zugeholt, weil halt auch normalerweise tatsächlich viele von diesen Patientinnen und Patienten ins Spital wären gegangen mit den Beschwerden. Hat man dort Unterstützung gebraucht von jemandem, der spezialisiert ist, und dann hat man dann ihn angefragt.
Mhm. Aber das macht man eher in Regionalspitälern, und in der Insel geht man da nicht Hausbesuche machen, oder?
Von der Insel aus?
Ja.
Nein, haben wir das System nicht. Ja, das ist ein Lungenspezialist, der sich jetzt Richtung Palliative Care spezialisiert, ja, der aber eine Praxis hat, genau. Ja. Und ich denke auch, also Palliative Care ist sicher, wir sind so als Zentrum sind wir wichtig für Weiterbildung und dass wir helfen, die Sachen aufzubauen. Aber grundsätzlich ist Palliative Care findet in den Regionen statt. Ja. Weil halt tatsächlich näher der Weg zu weit ist, um akut jemandem können zu helfen, wo, sagen wir mal, zu Langnau oder irgendwo im Berner Jura wohnt. Mhm. Also da braucht man ein regionales Versorgungsnetz mittelfristig, das dann hilft, ihm dort zu unterstützen. Mhm.
Welche Symptome machen die Leute, die mit Corona erkranken?
Vor allem Atemnot.
Mhm.
Weil es halt ist nicht eine klassische Lungenentzündung, aber weil es eine Reaktion von Lungen auslöst. Und von dem her ist schon die Hauptbeschwerde ist Atemnot. Und dort gibt es aber mit Morphin und auch einer anderen Medikamentenklasse wirklich sehr gute Möglichkeiten, das zu behandeln. Mhm. Ist in dem Sinne etwas, was für uns jetzt aus palliativmedizinischer Sicht gesehen ähnlich oder eigentlich gleich zu behandeln ist, wie wenn jemand Atemnot hat wegen Lungenkrebs, der fortschreitet, oder wenn jemand Atemnot hat wegen sonst einem Lungenleiden, der fortschreitet.
Aber da haben ja schon viele Leute eigentlich schon noch ein bisschen Respekt davon. Die Vorstellung, dass man so ersticken könnte.
Ja, macht sehr fest Angst.
Aber eigentlich sterben ja viele Leute eben an einer Lungenentzündung zum Beispiel. Und, also muss man da Angst haben davor? Oder wie die Leute die trösten?
Schon mit dem, dass es sehr gute Medikamente dagegen gibt. Also
ja.
Morphin nützt sehr gut gegen die Atemnot, weil es einfach im Hirn wie der Schalter ein bisschen anders einstellt, damit man keine Atemnot oder weniger Atemnot empfindet. Und die Benzodiazepine, also dort gehört unter anderem Temesta dazu, das ist vielleicht ein Medikament, das recht viele Leute kennen. Das ist neben dem, dass es die Atemnot nimmt, auch noch angstlösend, weil halt Atemnot sehr häufig direkt mit Angst verbunden ist. Und dann ist klar, dann hat man auch, gibt es auch sonst noch Instruktionen, wie man richtig hersitzt, dass man das Fenster aufmacht, dass man Luftzug oder einen Ventilator herstellt, dass man Luftzug im Gesicht hat. Das weiss man auch, dass es gut tut, dass man es gegenüber hat und mit dem dann auch langsam schnauft. Die Atemnot ist tatsächlich eigentlich ein Symptom, das recht gut zu behandeln ist, im Unterschied zu anderen Sachen, die schon ein bisschen schwieriger sein, weil man einfach weniger gute Medikamente hat. Mhm. Ich weiss, dass man vor Morphin teilweise sehr fest Angst hat. Im Sinne, dass man es unmittelbar mit dem Lebensende auch dort verknüpft. Das ist aber so, dass man schon seit Jahrzehnten, wenn jemand einen Herzinfarkt hat, eigentlich auch Morphin gibt, um die Schmerzen zu lindern und eben auch die Atemnot zu nehmen. Und Morphin ist ein Medikament, das, wenn man es wirklich gezielt gegen Beschwerden einsetzt, auch nicht in dem Sinn psychisch abhängig macht, sondern wirklich einfach die Symptome gut nimmt und man es dann wieder langsam rausnehmen. Und dann kann man auch mal einfach ein Zeitchen Morphin brauchen und das nachher wieder stoppen.
Wieder absetzen.
Ja.
Ja, weil da ich viel den Eindruck, das mache ich dann abhängig.
Ja.
Aber, ja, genau. Ja, und wir alle merken die Auswirkungen vom Abstand halten, von den Schutzmassnahmen. Und wie geht ihr im Spital mit all diesen Vorsichtsmassnahmen um? Was bedeuten die für die Besucher, für die Begleitung und auch ja, in Bezug auf die Einsamkeit der Patienten?
Das ist leider gerade in unserem Umfeld sehr ein grosses Problem und empfinde ich auch sehr einschneidend, dass auch bei unserer Seite eben die Besuchsbeschränkungen sehr strikt gehandhabt worden sind. Wir haben dann auch schon klar bei den sterbenden Patienten Ausnahmen gemacht, dass dort die nächsten Angehörigen wieder dürfen ins Spital kommen. Aber es war sehr schwierig und ich bin sehr froh, dass jetzt das langsam aber sicher gelockert wird, dadurch, dass wir viel weniger Fälle in der Schweiz haben. Mhm. Ich war im April noch mal wieder einen Monat zurück auf der Intensivstation, weil wir eben Angst hatten, dass es sein könnte, dass wir ähnliche Wellen erleben, wie das in Italien oder im Tessin in Genf der Fall war. Und auch dort war es sehr einschneidend, dass halt dann die nächsten von diesen schwerkranken Patienten, die ja dann häufig eben Patienten auch nicht mehr selber können reden oder telefonieren, das ist auf der normalen Palliativstation ein bisschen anders. Oder dort können immerhin die meisten von den Patienten noch telefonieren. Und auf der Intensivstation sind häufig Patienten bewusstlos und beatmet. Und das heisst, der Kontakt ist noch viel schwieriger. Mhm. Also auch dort hat es mich sehr, sehr eine grosse Herausforderung und eine sehr grosse Belastung gedacht. Und ich bin dort auch froh gewesen, dass man dort einen pragmatischen Weg ist gegangen und zwischendurch auch mal eine Ausnahme gemacht hat und hat gesagt, ja, das ist jetzt so eine schwierige Situation, da lassen wir jetzt gleich einfach sehr, sehr einen engen Kreis, aber dort lassen wir jetzt Besucher rein. Und ich bin auch froh, dass ihr Insel eine telefonische Hotline aufgebaut wurde durch die Seelsorge und durch einen Teil der Psychologen, wo auch wir Fachpersonen, aber vor allem eben auch die Angehörigen konnten anrufen und sich unterstützen lassen, weil es einfach schon sehr spezielle Umstände sind, wenn man jemanden schwer krank im Spital hat und mich nicht besuchen kann. Mhm. Und auch eben die Maskentragpflicht finde ich, es ist klar, dass man das im Moment machen muss, aber im Kontakt gerade mit Menschen finde ich es sehr einschränkend. Und wenn es irgendwie geht, ist es mir viel lieber, man würde es können mit diesen 2 Meter Abstand regeln, als dass man es dann über die Maskentragpflicht kann regeln. Das ist im Moment sicher nicht möglich. Im Moment ist im Spital einfach so, dass wir dort gut müssen schauen müssen, dass niemand angesteckt wird. Aber grundsätzlich freue mich auf die Zeiten, wo man wieder einander ins Gesicht schaut und wieder auch eben Reaktionen besser abschätzen kann. Ja. Es ist einfach etwas anderes.
Ja, ja, klar. Palliative Care hat in den letzten Jahren in der Schweiz einen wesentlich höheren Stellenwert eingenommen und sie gewinnt immer mehr Wertschätzung. Was gibt es noch weiter zu tun für euch?
Leider sehr viel. Oder leider nein, es ist natürlich auch eine schöne Herausforderung, aber manchmal vermisse ich schon das fehlende Netz, das es noch nicht gibt in der Schweiz. Also ich habe in Deutschland studiert und habe dort halt gemerkt, in Deutschland ist man vielleicht nicht gerade Jahrzehnte, aber schon ein paar Jahre uns voraus im Aufbau von diesen Netzwerken und auch in dem, dass Palliative Care eben weniger den «Ich sterbe jetzt gerade» Touch hat, als das in der Schweiz ist. Also ich glaube, das ist das Erste, wo man daran sicher muss schaffen, dass man mehr von uns aus der Bevölkerung kann verständlich machen, dass Palliative Care nicht das gleiche ist wie das Lebensende oder dass es dem Lebensende nach ist, weil das mit Angst verbunden ist. Und das Zweite ist tatsächlich, dass es noch sehr viel an Arbeit jetzt gerade in den kleineren Spitälern gibt, Ausbildungsarbeit, auch Leute, die eben Zusatzwissen haben. Und was wahrscheinlich fast der wichtigere Aspekt ist, dass überall Netzwerke aufgebaut werden. Mhm. Mit, denke ich, die tragenden Säulen werden dort Pflegefachpersonen sein, mhm. die Zusatzausbildungen haben, die spezialisiert sind, die Medikamente können die Venen spritzen, die Patienten auch können beraten können, wie sie jetzt weiter sollen, wo sehr viel dann eben daheim kann passieren kann. Mhm. Nicht, dass man für all die Dienstleistungen dann ins Spital muss. Mhm. Und wo man dann auch 24 Stunden rund um die Uhr jemanden hat, den man anrufen kann. Mhm. Und da läuft im Moment im Kanton Bern ein Modellprojekt, das jetzt nach politischen Verzögerungen zum Glück angelaufen ist, wo es in allen Regionen ein bisschen einen anderen Namen hat, aber wo es darum geht, dass man der Basis-Spitex, der Pflegefachfrau und Mann, die eine normale Spitex-Arbeit machen, jemanden dazu gibt, der sich auch dazu anfordern kann, der eben zusätzliches Wissen im Bereich Palliative Care hat, wo dort kann die Fachpersonen unterstützen, vielleicht auch mal mit zu einem Patienten oder einer Patientin heimgehen, so dass man dort einfach die Behandlungsmöglichkeiten und Beratungsmöglichkeiten daheim auch aufbauen kann. Ich glaube, das ist sehr ein wichtiger Schritt, dass das eben vom Spital, wegkommt und dass man dort nicht mehr an das Spital gebunden ist, mhm. für die spezialisierten Leistungen. Mhm. Weil sehr viele Leute wollen daheim sterben, was ein sehr gut verständlicher Wunsch ist. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehr gut schauen, dass die Betreuung daheim auch wirklich gut ist und vor allem, dass man die Angehörigen gut unterstützen kann, weil ich glaube, es ist für alle Angehörigen recht eine herausfordernde Aufgabe, jemanden mit zunehmender Krankheit daheim zu betreuen. Und dann sollten sie eine gute Unterstützung daheim haben.
Genau. Also, liebe Barbara, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir hast genommen hast und für die äußerst informativen und hilfreichen Infos über Palliative Care. Ich glaube, jetzt wenn sie das Interview haben gehört, haben die Leute sicher weniger Berührungsängste, den super Service in Anspruch zu nehmen.
Sehr gerne geschehen.
Und ich würde dir gerne noch ein frisch backendes Sauerteigbrot schenken, das heute Morgen gerade aus dem Ofen ist.
Das ist super. Danke vielmals.